Tiere, schlechte Tiere? Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Gute Tiere, schlechte Tiere. Heute mit Lukas.
Hallo.
Hi, hi.
Wir haben heute das Thema Bildung. Man lernt nie aus, lebenslang. Denn deshalb hattest du eine Fortbildung zum
Ernährungsberater für Tiere.
Ernährungsberater für Tiere. Bevor wir mal in die Details gehen, das steht dir quasi beruflich zu oder machst du die privat oder wie ist das bei euch? Weil ich weiß, ich habe, glaube ich, einmal im Jahr darf ich eine Fortbildung nehmen in irgendwas.
Also die Fortbildung zum Ernährungsberater habe ich nicht über das Tierheim gemacht, die habe ich privat
gemacht. Die hast du privat gemacht.
Genau. Was steht mir damit zu? Keine Ahnung, ich kann damit Ernährungsberater sein, ob mir das jetzt hilft oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich mache es auf jeden Fall nicht so, sondern ich habe das gemacht für nebenbei, zum Spaß, an der Freude, zum Lernen, zum, keine Ahnung, Gehirnfit bleiben, so blöd es klingt.
Ja.
Das wirkt aber so alt, also ja, nee, ich habe es halt gemacht.
Wie lief das ab? War das vor Ort oder Internet, Online, Schulen?
Und mit Corona ist das natürlich sehr praktisch, dass alles irgendwie mittlerweile online möglich ist. Das war dementsprechend an einer Hochschule mit Fernstudium, sodass man da sich halt, was hatte man da, seine paar Wochenstunden, die man dann immer hatte, über 2 Jahre.
Und 2 Jahre?
Ja, klar. Okay. Ernährungsberater für Tiere ist ja, also ist kein Wochenseminar und auch nicht in 2 Monaten gemacht.
Das heißt, es hat richtig Geld gekostet.
Das hat auch richtig Geld gekostet.
Das von dem Steuerabsatz hoffentlich oder?
Selbstverständlich.
Ich weiß es nicht. Ich habe meine Erklärung 2 Wochen nach der Frist angegeben, aber so, und jetzt darfst du dich Ernährungsberater nennen. Jetzt
darf ich mich auch Ernährungsberater für Tiere nennen, ja.
Okay, das heißt, die Webseite muss wieder um Posten erweitert werden.
Sozusagen, ist sie schon. Das ist ja praktisch schon, also das bin ich ja jetzt schon, den Abschluss habe ich fertig seit Dezember oder November 22.
Und war auch mit einer richtigen Prüfung dann?
Ist mit einer Abschlussprüfung.
Also mit einer theoretischen oder praktischen?
Mit einer theoretischen, wo man eben natürlich auch verschiedene Praxissituationen durchgeht und halt beschreiben muss und sowas, ne?
Was lernt man da jetzt so? Also ganz grob gesagt Ernährungsberater. Das ist so ein Wort, da kann man sich ja alles drunter vorstellen.
Und ja, also letztendlich bei mir ging es im Endeffekt darum, dass ich für Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen und Pferde einfach gelernt habe, wie ernähre ich sie grundsätzlich, was sind es für Ernährungstypen, wie verdauen sie, was ist so, sind die Besonderheiten in der Verdauung, wie gehe ich beim Futter darauf ein, wie erstelle ich dann so einen Ernährungsplan, worauf kann ich achten, beim Pferd zum Beispiel aber auch, was muss ich denn beachten Richtung Doping oder sowas bei Sportpferden und so, weil da muss ich ja gucken, dass ich über bestimmte Grenzwerte nicht drüber komme. Und dann das Ganze noch in Bezug auf verschiedene Krankheiten. Keine Ahnung, Niereninsuffizienz oder eben wenn die Leber einen kleinen Knacks hat, dass ich dann weiß, wie ich drauf eingehen kann. Also das ist schon ganz schön viel.
Letztendlich.
Also das ist, keine Ahnung, das ist, mit was vergleicht man das? Man hat halt viele Tierarten und man hat ja für jede Tierart seine kleinen Dinge, die man irgendwie durchsprechen muss und durchplanen und überlegen muss. Und dann ist das schon natürlich auch irgendwie Kopfarbeit.
Jetzt kommen alle zu dir und sagen, Lukas, wie fütter ich mein Tier?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also, muss man ja überlegen, warum habe ich das gemacht?
Gute Frage.
Ich habe es gemacht, weil ich Spaß an der Freude hatte. Ich habe es halt gemacht, fand es halt witzig. Ernährung finde ich ein spannendes Thema. Ich setze mich mit meiner ja auch auseinander. Warum nicht auch noch ein bisschen mehr in die Ernährung von Tieren einsteigen? Und als Tierpfleger bietet sich das ja dann halt auch irgendwie an. Was macht man als Fortbildung für einen Tierpfleger? Gibt so viele Möglichkeiten, gibt so viele ganz kleine und auch sehr große Sachen. Und ich habe halt gedacht, in Richtung Ernährung ist das doch mal ein spannender Weg. Und im Tierheim bringt es mich auf jeden Fall ja weiter.
So, jetzt hattest du gesagt, das Ganze ging über mehrere Jahre.
Ja.
Hat eine entsprechende Stange Geld gekostet. Sucht man sich da vielleicht auch irgendwie Finanzierungshilfen? Gibt es da Beihilfen oder kann man sich für Stipendien bewerben? Sowas in der Richtung?
Kann man auf jeden Fall. Ich in meinem Fall bin da auf die IHK, auf die Begabtenförderung aufmerksam geworden und habe mich da eben einfach beworben. Ich dachte auch nicht, dass ich da irgendwie reinkomme, aber irgendwie bin ich's. Und dann hat man da im Endeffekt einen Topf an Geld, den man verbraten darf und muss den ja dann letztendlich auch verbraten, weil ich mein Geschenk wieder nichts im Leben und was ich habe, muss ich nutzen. Und was ich nicht nutze in diesen 3 Jahren, also ich habe 3 Jahre Zeit, das Geld zu verbrauchen und muss in den 3 Jahren aber auch den Abschluss machen. Mhm. Also ich muss praktisch einmal anfangen, bezahlen und fertig machen.
Ja.
Dementsprechend hatte ich dann ja halt Zeitdruck und musste das Geld ja verbraten. Dementsprechend habe ich mit dem Ernährungsberater angefangen, weil damit erstmal ein Batzen Geld weg ist.
Also Zeit. Okay, warte. Das heißt, du hattest dich erst für dieses Programm beworben, ja. Und dann kam auf einmal so.
Dann kam plus, dass ich es hab.
Hi, hier ist so ein hübsches Sümmchen, was sehr groß ist. Und jetzt haben sie 3 Jahre, aber ganz schnell fort mit.
Genau, ich hab 3 Jahre Zeit, um es zu verbrauchen. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, Mist. Was machst du denn jetzt damit eigentlich? Nee, das geht nicht. Ich muss ja was, also das gibt er ja auch, muss dann einen Antrag stellen, was ich vorhabe damit zu machen, was es kostet, wie lange das geht und so weiter und so fort. Und dann muss das ja auch von der IHK genehmigt werden, dass ich das machen darf, dass das förderungsfähig ist. Und dann kriege ich das eben bezahlt. Ich habe einen kleinen Eigenanteil, ich glaube, das waren 10%, die ich dann zahlen muss, aber das ist jetzt bei der Gesamtsumme dann ein Witz letztendlich.
Okay.
Und würde ich sagen, investiert man doch dann eigentlich gerne in das, was Spaß macht.
Service, wenn ihr euch fortbilden wollt.
IHK, Weiterbildungsstipendium oder Begabtenförderung.
Begabtenförderung, ja gut, aber dafür musst du auch begabt sein. Also
naja, man muss einen bestimmten Schnitt in der Abschlussprüfung haben, genau.
Also in dem Fall jetzt zum Tierpfleger die Prüfung?
Genau, okay. In meiner Tierpfleger-IHK-Abschlussprüfung. Ich weiß gar nicht, was es ist, was man haben muss.
Vor der Eins. Hinter der Eins.
Naja, gut.
Wir können ja ruhig mal ein bisschen protzen.
Mein Schulabschluss von der Abschlussprüfung war 1,0.
Ja, gut. Da ist nicht viel.
Da musste ich jetzt nicht gucken, ob ich da reinkomme.
Ja.
Von der Seite her. Nee, aber trotzdem ist ja die Frage, wie viele Leute bewerben sich da überhaupt und was nutzt man da?
Gut, vielleicht ist es ja auch gar nicht so bekannt. Also ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass...
Ich habe es nicht bekannt.
Die kam auf dich zu, oder?
Nee, aber also ich bin nur durch absolut Zufall und weil ich halt dumm auf der IHK-Seite rumgestöbert habe, drüber gestolpert und die Eva, meine Kollegin, mich dann noch darauf angesprochen hat, hey, hier, mach das, wir machen das zusammen. Dann haben wir es gemacht und wir sind auch beide aufgenommen worden. Also die Eva ist auch in dem Stipendium drin.
Was macht die Eva jetzt?
Die Eva macht ihre Physiotherapie für Hunde.
Okay.
Ja.
Cool. Die IHK ist damit offiziell cooler Typ geworden, weil sie Tierheim
fördert. Ja, also ich glaube auch.
Damit ja auch.
Das ist, ich meine, man muss da ja auch, das ist ja wie bei so einem Stipendium, das halt üblich ist. Man gibt da seine ganzen Unterlagen ab, man schreibt ein Bewerbungsschreiben, was man halt will, irgendwie so letztendlich ein Gesülze, wie will ich mich weiter beruflich entwickeln. Und ganz offensichtlich waren unsere Schreiben ganz gut und der Beruf Tierpfleger und das ganze Soziale, was hinten dran hängt, hat bestimmt auch einfach noch ein bisschen dafür gesorgt,
ja, gut,
dass
ihr kommt ja noch
reinkommt.
Bei dir kommt ja noch dazu, da steht ja dann im Header auch Leica Tierheim und das ist ja.
Naja, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht.
So, baldiger Leica Tierheim. dann eventuell mal,
aber Tierpfleger. War schon gut. Nee, ich meine, es ist super cool. Man kriegt den Batzen Geld und darf ihn verbraten.
Warum sitze ich hier noch?
Auf geht's.
Was ist, wenn was überbleibt? Muss es dann zurückzahlen?
Was überbleibt, ist weg.
Was überbleibt, ist weg, okay.
Ja, also kriege ich nicht. Ja, also ich richte immer nur das Geld, für wo ich einen Antrag stelle. Und das ist schon dann auch gar nicht so leicht, habe ich festgestellt. Ich dachte am Anfang, ja, ganz locker, ich kriege dieses Geld weg. Also es sind insgesamt, ich glaube, 8.700 Euro, die man da bekommt. Und das ist gar nicht so leicht, das in 3 Jahren hinzukriegen, weil man, also es ist unter Umständen, also nebenbei noch verpflichtend, man muss weiterhin arbeiten. Also das darf man nicht machen, während man irgendwie arbeitssuchend ist oder so. Und ja, dann habe ich ja meinen normalen 40-Stunden-Job und muss ja nebenbei abends das noch weitermachen. Das ist schon nicht so, ja, das, also ist schon ein bisschen, muss man ein bisschen haushalten. Dementsprechend habe ich ja auch ein bisschen länger gebraucht. Also ich weiß gar nicht, wie die Regelstudienzeit da bei dem Ernährungsberater genau war. Ich war auf jeden Fall drüber im Ticken, weil ich dann irgendwann halt gemerkt habe, okay, der Sommer vom Tierheim, der knallt rein.
Ja.
Ich komme abends erst viel später heim, als ich gedacht habe und ich habe dann echt keine Muße mehr, mich da um noch irgendwas zu kümmern.
Ja, die Tücken des Fernstudiums.
Ja, aber auch die Vorteile. Ich meine, Urlaub, ich konnte am Strand sitzen und lernen. Das war schon auch richtig gut.
So, du bist jetzt Ernährungsberater, frisch gebacken, kommst zurück ins Tierheim, guck dir mal an, was die hier verfüttern. Das ist doch alles total daneben, oder?
Nö, gar nicht. also eigentlich ist es ja eine Riesenchance.
Ja,
ich meine, klar,
alles optimiert.
Genau, man sieht natürlich auch ein bisschen, wo sind Sachen, die vielleicht nicht so toll sind. Aber erst dann kann man sie verbessern, weil man sieht, dass sie nicht so gut sind. Ne? Und wir konnten, würde ich behaupten, damit auch ganz viel verbessern. Also da sind wir ja allgemein an dem Punkt, dass jeder von den ausgelernten Tierpflegern hier so seine Steckenpferde hat und was er irgendwie lernt und besonders gut kann und dann da ja auch das restliche Team informiert und aufklärt und irgendwie guckt, was kann man da als Leitfaden in den Alltag bringen.
Ja.
Und so ist es klar, auch hier in der Aufzucht von den ganzen Kitten oder von Hundewelpen und auch letztendlich Kleintieren hat sich damit nochmal ganz viele Kleinigkeiten geändert.
Beispiel?
Beispiel an Futterzusätzen, die gefüttert werden, an letztendlich auch den Futtersorten, die wir füttern, worauf wir achten. Wie wir einfach, also mittlerweile zum Beispiel für die Mutterkatzen, wirklich für jede Katze ganz individuell ihren Ernährungsplan sozusagen schreiben. Ernährungsplan klingt jetzt wieder schon so groß, aber es wird für jede Katze ganz explizit aufgeschrieben, was bekommt die, wie oft bekommt die das und welches Futter bekommt die. Und das gehen wir vorher ordentlich durch, dann wird es aufgelistet und wird so verfüttert.
Das machst du dann aber jetzt.
Das mache ich dann oder letztendlich auch ein Stück weit die anderen dann in meinem Auftrag. Ne? Da sind wir wieder an dem Ding. Ich schreibe ja einen Leitfaden oder einen, wie gehen wir jetzt vor und dann können die anderen das ja auch. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass die anderen das auch können dann und auch wissen, worum es geht. Und damit würde ich behaupten, haben wir für jede Katze, jeden Hund, jede Mutti da auf jeden Fall nochmal was Besseres rausholen können.
Das ist ja sowieso eine spannende Frage. Was kriegen Tiere im Tierheim eigentlich? Wir wissen ja, Tierheime sind generell immer in finanzieller Not. Ja. Tierheime sind generell immer auf Spenden angewiesen. Tierheime brauchen generell immer Futter. Auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt zuhört, könnt gerne immer jederzeit Futter beibringen. Was kriegt denn, nehmen wir mal den klassischen Fall der Hund. Der Hund kommt rein.
Unterschiedlich. Das ist mal das Wichtigste. Dann sind wir wieder an dem Punkt, das haben wir vorher auch schon gemacht natürlich, dass wir Tierpfleger, wir haben ja auch eine Ausbildung, wir gehen ja auch in der Ausbildung auf Ernährung von den Tieren ein, haben schon ein paar Grundsätze, auf die wir achten. Wir besprechen natürlich die ganzen medizinischen Sachen mit unserem Tierarzt und jetzt ist es damit einfach nur nochmal eine weitere kleine Instanz, die damit mischen kann und darf und ein paar Ideen reinbringen kann, ich als Ernährungsberater. Und grundsätzlich ist es als Tierheim natürlich so, wir kriegen Spenden, Futterspenden. Ganz klassisch, wenn man im Fressnapf, im DNA sonst wo ist, man kann es in die Spendenkörbe bei uns werfen, man kann uns über die Amazon-Wunschliste was schicken. Oder für Hunde zum Beispiel haben wir bei My Heimtierland die Tierschutztaler, die man kaufen kann. Und wir kriegen dann eben in den Abständen, wie die Tierschutztaler erreicht sind, eine entsprechende Palette Hundefutter geschickt. Und da haben wir ja schon mal dann so unseren Grundstück und Stock und auch schön Auswahl an Futter. Okay. Da kauft ja keiner das Gleiche. So. Und dann gucken wir da einfach durch. Wie sind die Inhaltsstoffe? Was passt denn da? Was kriegt wer? Und dann ist auch klar, dass ein Hund, der zum Beispiel sehr dünn, sehr abgemagert kommt, aus einer Beschlagnahmung oder eine Fundkatze oder Kätzchen, das irgendwie von draußen kommt und total dünn und klein und mickrig ist, dass das dann natürlich ein Futter bekommt mit viel Kalorien, mit viel Energie, dass das einfach aufpäppeln kann, dass das genau das kriegt, was es braucht. Und dementsprechend umgedreht, irgendein mopsiges Tier kriegt natürlich dann ein energiereduziertes Futter. Bei Hunden achten wir zum Beispiel hier im Tierheim auch viel drauf, dass die relativ stark proteinreduziertes Futter haben. Man kennt es von den Pferden, diesen Haferstich, den man immer sagt. So, weiß nicht, ob dir das was sagt, Das ist so, wenn die Pferde Hafer kriegen, dann kriegen sie einen Haferstich. Das ist wie ein Kind, das zu viel Zucker frisst, wollte ich schon sagen, isst. Das Kind dreht dann so ein bisschen am Rad, ist ein bisschen aufgedreht, kann nicht mehr schlafen und so weiter. Und so ist es bei dem Haferstich beim Pferd auch oder eben beim, wie soll man es dann nennen, Proteinstich bei Hunden. Dass also Hunde, die eh schon so nervös sind und sowas, dann durch die Proteinverdauung einfach auch noch ein bisschen nervöser werden. Und wenn wir das einfach so ein bisschen umschieben, das Verhältnis, und mehr auf Kohlenhydrate und Fette in der Ernährung setzen, dann merkt man halt einfach, dass die Hunde ein bisschen ruhiger haben und zumindest dieses kleine Thema schon mal abgeschaltet ist.
Das ist eigentlich echt gut, dass du das mit Berater gemacht hast. Jetzt kann ich mich gerade voll ein bisschen über Hunde
erzählen. Ja, genau. Und das ist das Ding. Das kriegen ja einerseits die anderen Tierpfleger ab. Ich werde lernen und wiederhole dabei ja selbst oder lese nochmal Sachen nach. Und am Ende kriegen es natürlich auch die Interessenten ab.
Jetzt will natürlich jeder Besitzer, jede Besitzerin immer wahrscheinlich wissen, was ist das beste Futter für meinen Hund. Und da gehe ich jetzt in letzter Zeit so in den Zoomarkt und sehe, es hat sich in den letzten Jahren eine riesen Industrie entwickelt. Also es gibt ja mittlerweile, ich kann problemlos für eine 800-Gramm-Dose fast schon 10 Euro ausgeben. Da kriegt der Hund dann irgendwie Wasserbüffel mit Süßkartoffel, Grünlippmuscheln, Kräutern und allem, was ich irgendwie selbst vielleicht ins Essen tun könnte, wenn ich mal in einem Feinkostladen war. Und da frage ich mich manchmal schon so ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit, weil das sind ja alles Sachen, braucht meine Hund das wirklich? Also Grünlippmuschel, ja, kann man drüber reden, aber Ich meine jetzt so generell diese schon sehr fancyen Tierfutterprodukte, ja, die es momentan gibt. Macht das Sinn, die Dinger zu kaufen, oder ist das wirklich eher so ein PR-Stunt vielleicht manchmal auch?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, weil es gibt bestimmt immer Hunde, für die es Sinn macht. Oder vielleicht sogar einfach nur die Besitzer, für die es Sinn macht. Weil dann sind die Besitzer glücklich und im Umkehrschluss dann am Ende der Hund. Was man mit den ganzen Sachen wunderbar machen kann, man kann sich natürlich sehr schneekige Tiere anziehen. Irgendwelche Hunde und Katzen, die dann gar nichts mehr anderes essen wollen oder nur noch das. Oder
ja, das ist ja auch das Problem.
Jeden Tag gewechselt haben wollen. Generell kann man natürlich damit auch relativ viel kaputt oder falsch machen, ne, mit gerade diese ganzen Futterzusätze. Die meisten Trockenfutter oder Nassfutter für Hunde und Katzen sind Alleinfuttermittel. Das steht groß drauf. Wenn es ein Alleinfuttermittel drin ist, dann garantiert der Hersteller ja damit, dass alle lebenswichtigen Nährstoffe da drin sind. Wenn ich jetzt was zuführe, habe ich ja automatisch eine Überversorgung und die macht irgendwas. Kann vielleicht total harmlos sein, gar nicht schlimm sein, wenn es irgendwie ein wasserlösliches Vitamin ist, das einfach mit wieder ausgeschieden wird. Kann aber halt auch nach hinten losgehen, dann ist es halt eine Jodüberversorgung und schlägt halt dann auf die Organe und sowas und hat da dann irgendwie eine Folge. Habe ich jetzt aber wieder ein Tier, das irgendwie krank ist und dann von irgendeinem Nährstoff mehr braucht, dann muss ich vielleicht ein Alleinfuttermittel nehmen und was zusetzen. Ist aber dann auch die Frage, kann ein Mitarbeiter aus dem Zoofachhandel ohne entsprechende Fortbildung oder ein Tierbesitzer entscheiden, wie viel und wann er davon bekommen sollte und dann, ob er das letztendlich auch aufnehmen kann.
Ja.
Das macht es schwierig.
Das finde ich auch so ein bisschen gefährlich, weil das klingt so dieses Futterversprechen, was da dann draufsteht, das klingt so, es ist super natürlich, es ist das Allerbeste für einen Hund, aber wie du ja sagst, man kann ja nicht einschätzen, das, was ich da jetzt an Zusätzen habe, brauche ich das überhaupt? Und dann kommen wir ja wieder zum anderen Ende der Fahnenstange. Da hast du dann eine Dose, kriegen zum Beispiel unsere, die kriegen nur ein Monoprotein, die kriegen wirklich nur Pferd. Kaufst du eine Dose, ist nur Pferd drin. Fertig. Nehmen die, haben die alles, was sie brauchen, sind sie glücklich. Keine Grünlippmuscheln, keine Süßkartoffeln.
Gut, da ist man ja aber an dem Punkt, es gibt immer mehr Leckerchen, immer verschiedenere Sachen. Also mittlerweile kriegt der Standardhund schon seine Wasserbüffel und seine Kaninchenohren und was weiß ich, diese ganzen verschiedenen Sachen. Dann habe ich aber am Ende irgendwann das Problem, wenn mein Hund eine Futtermittelallergie hat, dann reagiert er ja meistens auf irgendeinen Proteinbestandteil. Das heißt, ich muss ihn mit Protein füttern, die der Hund nicht kennt. Oder mit Proteinbestandteilen oder abgewandelten Proteinen, die der Hund nicht mehr kennt. Wenn ich dem aber sein Leben lang schon Wasserbüffel und Ziege und Pferd und Esel und Giraffe reingedrückt habe, dann kennt er das ja schon alles. Dann kann der ja, also ich kann ja nur eine Allergie auf was entwickeln, das ich auch schon kenne. Also Futtermittelallergie zumindest, denn anders kann ich nicht drauf allergisch werden. Und dann habe ich halt irgendwann das Problem, ja, dann ist mein Hund allergisch und ich habe eigentlich gar nichts mehr, was ich dem füttern kann.
Was mache ich dann? Das ist ja ein richtiges Problem.
Ein Problem, ja. Also ich meine, es gibt zum Beispiel, ich will jetzt eigentlich keine Marken nennen, aber es gibt ein Futter beim Tierarzt, das, wenn man das öffnet, das ist eine graue Schlonze, das ist derart tot.
Ich weiß, was du meinst.
Nichts mehr. Ich als Hund würde mich weigern, es zu essen, und wenn ich mir unsere Hunde, die das kriegen müssen, oder auch meine Katze, angucke, dann finden die es auch richtig widerlich. Das ist aber so tot, da ist gar nichts mehr drin. Die Proteine sind alle hydrolysiert, also mit Wasser aufgeschlossen. Die werden dann sogar bitter, die schmecken scheiße. Das heißt, da werden noch Geschmacksstoffe wieder reingesetzt und sonst was. Ja, und dann fressen die halt diese Pampe.
Ja.
Ich glaube, also ich habe es noch nicht probiert, aber von der Konsistenz her, dann ist es Pappmaché.
Also, woran erkenne ich denn jetzt als Endverbraucher, ist der falsche Wort, als fütternder Sohn, woran erkenne ich denn da ein gutes Futter? Ich stehe ja da in diesem, die mittlerweile, es sind ja wirklich... Also unsere Zooläden, die wir in Darmstadt haben, die sind mittlerweile in Hallen. Ja?
Ja.
Also da stehst du dann vor 2x25 Meter im Regal. Dann hast du erstmal die Wahl zwischen trocken und nass. Dann hast du 500 Sorten zur Auswahl. Vom preislich billigsten Spektrum bis zum allerteuersten. Und irgendwie stehst du dann da so ein bisschen, nehmen wir mal an, ich hätte noch nie einen Hund gehabt, habe mich mit Ernährung nie beschäftigt. Woran erkenne ich denn jetzt ein gutes Futter?
Also grundsätzlich ein gutes Futter erkenne ich bei einer Katze erstmal daran, dass es einen hohen Fleischanteil hat, dass kein Zucker drin ist, dass wenig Kohlenhydrate drin sind und so. Also eine Katze sollte so um die 95-97% Fleischanteil haben.
Oh.
Alles, was irgendwie schon mit Getreide oder sonst was anfängt, ist dementsprechend falsch. Muss ich aber auch erstmal finden auf dem deutschen Markt und dann muss ich das auch noch bezahlen können. Ne, das heißt, ich gucke da so ein bisschen nach Preis-Leistung vielleicht auch einfach. Wir als Tierheim haben so unsere zwei Futtersorten, die wir auch immer empfehlen bei den Katzen. Das ist Max und Kani. Das ist das, was wir auch zukaufen, wenn wir Futter kaufen, weil wir dann wirklich sagen, wenn wir Futter kaufen, dann achten wir auf was Gescheites. Das kriegen die Katzen entsprechend. Die Kitten kriegen zum Beispiel ausschließlich Max-Kittenfutter und kriegen das durchgängig einfach, damit deren Verdauung gut läuft, ne, dass sie das, dass sie nicht täglich einen Wechsel haben, durch den Wechsel dann irgendwie einen Durchfall bekommen oder sowas und wir die einfach schon mal auf ein gutes Futter prägen. Es ist nicht optimal von der Zusammensetzung her, aber das ist sehr gut und vor allem preis-leistungsmäßig einfach gut. So, das kann man gut empfehlen. Beim Hund letztendlich gehe ich ein bisschen mehr ja Richtung Omnivore, also Allesfresser, dann haben die halt einen Fleischanteil von 60-70% und dann die restlichen sind halt pflanzliche Anteile. Welches ich da nehme, kann ich dir selbst nicht sagen. Das ist letztendlich belieben nach des Tieres, Hundes, Katze, des Besitzers und ja, ich glaube, man kann mit allem was richtig und mit allem was falsch machen. Es kommt auf ganz viel dann das jeweilige Tier an.
Ja. Und wenn ich einen Hund neu habe, probiere ich mich da quasi erstmal durch. So.
Im Grunde ja. Also kommt vielleicht noch drauf an, woher du es hast, das Tier. Wenn ich jetzt ein junges Tier, ob das jetzt eine Katze oder ein Hund ist und das ist irgendwie vom Züchter oder sowas und hat da schon eine Futtersorte angewöhnt bekommen und das hat auch schon immer das gekriegt und das ist daran gewöhnt, dann würde ich sowas natürlich auch weiterziehen beziehungsweise dann langsam umstellen auf was, was ich möchte und gucken, dass das Tier das so kriegt und dass das dann kann ich das ja so aufbauen, wie ich das will. Man muss ein bisschen sagen, wenn ich ein Tier aus dem Tierheim hole, dann habe ich ja ein Tier, das schon mal ein Leben gelebt hat.
Vorteil.
Und ja, das ist ein großer Vorteil oft, aber das ist auch ein Stück weit der Nachteil, dass ich mich halt auf das vorherige Leben von dem Tier vielleicht schon ein bisschen einstellen muss. Und gerade Katzen, die sind oft sehr festgefahren auf ihr Futter, das sie ihr Leben lang bekommen haben. Und wenn ich jetzt eine Katze hole und sage, ich bin total der Verfechter von Nassfutter und ich fütter nur Nassfutter und die Katze ihr Leben lang aber nur Trockenfutter bekommen hat und sagt, ich nehme nur Trockenfutter, dann habe ich als Besitzer unter Umständen eine schlechte Karten, den Kampf zu gewinnen und sollte da vielleicht auf die Katze eingehen, weil eine Katze auch nicht lange mit Nahrungsentzug klarkommt.
Okay.
Beim Hund ist es ein bisschen anders. Ein Hund kann man zur Not auch mal ein bisschen vor den Napf stellen und mal gucken, wie lange wir das dann zusammen austesten. Da muss man natürlich gucken, dass das auch alles nicht in gesundheitsschädliche Richtungen geht. Aber da hat man deutlich mehr Zeit. Ein Hund kann mal ein bisschen fasten und man kann gucken, was so ranpasst. Aber auch da, ich muss auf die Tiere eingehen.
Ja. Im Allgemeinen merke ich ja relativ schnell, das sehe ich zumindest beim Hund jetzt so, wenn es nicht passt, das haben wir bei unserer am Anfang gemerkt, weil wir auch alles durchprobieren mussten. Alles, was halt nicht gepasst hat, kam halt auch relativ zeitig wieder raus. In Zuständen, die du nachher nicht vom Boden aufwischen willst, aber dann halt musst. Ne?
Ja, entweder das oder sie verweigern es halt vielleicht auch. Ne? Und dann, da muss man sich halt ein bisschen einstellen. Aber dann kriegen die Leute ja auch von uns, vom Tierheim, eine entsprechende Rückmeldung, was haben sie denn bei uns gegessen? Wir wissen ja meistens auch, was die Tiere hier bei uns gut gegessen haben, welche Sorten gepasst haben und können da helfen.
So, wie lang kann denn jetzt, weil du gesagt hast, der Katze soll nicht lange ohne Futter bleiben, was ist denn da das Maximum, wenn ich jetzt, nehme an, ein unerfahrener Neubesitzer, Besitzerin bin und irgendwie so denke ich mir so, ach ja, jetzt hat sie 24 Stunden nichts gefressen, das ist schon okay, da kommt man ja mal durch.
Ja, also das Problem bei einer Katze ist halt, dass die durch den hohen Fleischanteil im Futter oder tierischen Anteil im Futter ein Proteinverdauer ist, also ganz viel Energie aus den Proteinen zieht. Die Proteine werden viele in der Leber verdaut und wenn da dann ein Nahrungsmangel ist, dann steht die Leber da und ist ein bisschen überfordert, dann kann es eben zu Leberproblemen kommen und das kann tatsächlich schon nach 24 Stunden Nahrungsmangel passieren. Also wenn ich an eine Katze in der freien Natur denke, also jetzt an die europäische Wildkatze oder nubische Falbkatze oder was auch immer irgendwo in der Wildnis rumrennt, dann frisst die am Tag 8 bis 12 Mäuse und die frisst die ja nicht morgens und abends schön auf 6 Mäuse geteilt, sondern die fängt die ja immer dann, wenn sie da sind. Und das ist eben sehr oft der Fall. Das heißt also, die Hauskatze mag es eigentlich am Tag sehr viele kleine Portionen zu bekommen. Und so ist es halt dann auch wichtig, wenn ich eine Katze habe, die ihre Nahrungsaufnahme verweigert, dass ich da dann wenigstens ein bisschen irgendwie reinkriege. Und dann muss ich halt auf die Katze eingehen. Also auch wir haben ja standardmäßig Abgabekatzen oder Katzen, die eben ihr Zuhause verloren haben und bei uns landen. Und dann gibt es schon auch viele, die in ihrem Trauerprozess erstmal das Fressen einstellen. Das ist eigentlich eine Standardsituation für ein Tierheim, würde ich sagen. Das ist wäre auch falsch, wenn nicht, oder spricht ja ganz oft auch für das vorherige Zuhause. Ja, wenn das denen da gut gefallen hat und die dann gehen müssen, und dann liegt es an, aber an uns Tierpflegern, wir müssen das sofort sehen. Und deswegen sind die bei uns im Aufnahmebereich auch so stark unter Beobachtung, die Katzen. Und wir müssen sofort schalten. Und die kriegen von uns wirklich ein wahres Buffet aufgetischt, an dem sie sich dann aussuchen können. Und die Tierpfleger sind da dabei. Und dann werden die Katzen auch mit dem Finger gefüttert oder dass wir denen ans Mäulchen geschmiert oder die Nase und sonst was, dass die auf jeden Fall fressen. Und dann kriegen die wirklich die All-Inclusive-Betreuung. Das ist super, super wichtig.
Das wäre so eine Frage gewesen, die ich noch gehabt hätte, weil du hattest ja gesagt, ihr habt Marken, die ihr bevorzugt verfolgt habt, aber ihr habt ja natürlich auch andere, ne? Und
na klar.
Fliegt ja nichts weg wahrscheinlich. Ja.
Also wir machen es zum Beispiel so, Beispiel Hundetrockenfutter. Wir kriegen Hundetrockenfutter ja ganz viel über My Heimtierland, über die Tierschutzteile, die man uns eben zahlen kann. Dann kriegen wir eben eine ganze Palette Happy Dog, Nature Croc Futter geschickt. Das ist super, das ist proteinreduziert, das ist schmeckt den Hunden, das ist so, dass wir damit sehr glücklich sind. Jetzt können wir das einerseits ja nicht nur füttern, weil dann ist es ganz schnell weg. Andererseits, wie gesagt, wir kriegen ja auch viel Spenden, sodass wir das einfach mischen. Also wir mischen einfach 50-50 Nature Croc mit einem gespendeten Futter, was uns passt für den jeweiligen Hund. Und dann hat der Hund einfach immer so diesen einen gleichbleibenden Bestandteil des Futters, sodass wir die Verdauung nicht so durcheinander bringen. Und wir kriegen aber auch das Spendenfutter gut unter. Und die Hunde haben immer wieder mal Abwechslung, sage ich so. Ne? Also es wird wirklich alles an Futter irgendwo verbraten. Irgendwer kriegt es immer. Und wenn wir tatsächlich mal Futterüberschuss haben oder sowas, dann wird es ja auch verteilt an andere deutsche Tierheime, an Auslandstierschutzorganisationen, die es benötigen oder auch eben grenzenlos oder sonst was. Also Futter wird immer irgendwo hingehen.
Ja. Sollte ich da was gerade davon hatten, wenn ihr da mal umstellt? Also wenn ich allerdings als privater Hundebesitzer, Hundebesitzerin, weil mein System gefunden habe, wo ich sage, okay, das frisst er am liebsten, das bleibt, dabei bleibe ich doch, oder? Also es gibt eigentlich keine runde Ernährung umzustellen.
Nö. Also wenn ich ein Alleinfuttermittel habe, dann ist es ein Alleinfuttermittel, da ist alles drin und solange das Tier das frisst, ist doch alles tutti.
Ja, aber wird es denn nicht irgendwann, das ist sowas, was ich mich manchmal frage, irgendwie langweilig, so unsere kriegen jetzt jeden Tag Pferd.
Ja, also letztendlich kriege ich so eine Langeweile eigentlich eher reinerzogen als Mensch und es ist mehr so ein Menschending. Na, wenn man überlegt, wie viel Geschmacksknospen die haben im Vergleich zu uns, gerade Katze ist da nicht so sehr auf Geschmack aus und deutlich mehr einfach nur rein damit.
Okay.
Ne, also das Problem habe ich nicht so bei Katzen. Es muss gut riechen für Katzennasen, für uns Menschen jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn es passt, dann geht's rein und dann sind wir glücklich.
Jetzt gibt es ja auch noch viele Leute, die sagen, ich kann mein Tierfutter ja eigentlich auch direkt beim Tierarzt beziehen. Die meisten haben ja entweder eine Marke, die sie selbst verkaufen. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich irgendwelche Werbeeinnahmen, die sie dann zusätzlich generieren oder sonst was. Kann man dazu raten? Weil die Leute sollten ja eigentlich Ahnung haben als Tierarzt von Ernährung. Oder ist das eher sowas, wo ich sage, naja, aufpassen, da hängt auch oftmals irgendwie einfach nur ein Werbevertrag dahinter.
Weiß ich gar nicht, ob ich dazu eine Aussage treffen würde, wie das jetzt ist mit Finanzen des jeweiligen Tierarztes. Ich würde sagen, es gibt viele Tierärzte, die wirklich viel Ahnung von Ernährung haben und die einfach Erfahrung da drin auch haben oder vielleicht auch entsprechende Ausbildung und Fortbildung. Und klar, wenn ein Tierarzt sein Studium nochmal viel mehr auf Ernährung auslegt, dann kann ich als Ernährungsberater mit dem Fernstudium da bei weitem nicht mithalten. Der hat viel mehr Ahnung, der hat viel mehr gesehen, schon allein in dem Tier bei OPs oder sowas, bei mir ja nicht ist. Es gibt aber natürlich auch Tierärzte, die in ihrer Ausbildung vielleicht die Ernährung nicht ganz so sehr beachtet haben, weil sie sich auf was anderes spezialisiert haben und dann liegt es letztendlich am Tierarzt, das auch offen zu kommunizieren und zu sagen, was kann ich, was sind meine Grenzen und wo kann ich weitergeben. Es gibt ja auch mittlerweile viele Ernährungsberater-Online-Dienste von Tierärzten oder sonst was, die sich wirklich nur mit dem Thema Ernährung beschäftigen und die dann da wirklich bei Spezialfällen auch halt helfen können.
Das wäre auch ein weiterer wichtiger Punkt. Wir kommen echt von einem ins andere. Das ist echt spannend heute. Woran erkenne ich, wenn ich jetzt online nach einem Ernährungsberater suche, da gibt es ja garantiert ganz viele Angebote. Ja. Woran kann ich jetzt erkennen, ob ich da auch auf einen Lukas treffe oder auf einen, der halt sagt, tanzen Sie dreimal mit dem Hund im Mondlicht und dann ist sein Bauch geheilt?
Ich glaube tatsächlich, das ist super schwierig. Das ist im Endeffekt genauso wie vielleicht bei einem Hundetrainer. Da gibt es viele schwarze Schafe und sehr viele gute. Und es gibt aber auch viele Hundetrainer, die vielleicht der eine gut findet und dafür der andere ganz scheußlich und den anderen, wo es gerade andersrum ist. Und so wird es beim Ernährungsberater auch sein. Man muss auf jeden Fall mal jemanden finden, der mit einem auf einer Wellenlänge schwimmt, der das Gleiche umsetzt wie man selbst. So, ob man jetzt sehr, sehr duzi-duzi ist oder eben auch ein bisschen härter, fast wieder wie Hundetrainer. Ne? Und ansonsten natürlich auch ein bisschen, wie erklärt mir der das denn? Also wenn ich zum Tierarzt gehe und der Tierarzt mein Tier behandelt, dann glaube ich doch meinem Tierarzt im Endeffekt auch nur, weil einerseits ich seine Kompetenz erstmal voraussetze, aber bleiben tue ich, weil der es mir erklärt, sagt, was wir machen, ich dann sehe, was tut, er mir vielleicht sogar mal das Röntgenbild angucken lässt oder mich das Blutergebnis sehen lässt und so weiter und so fort. Und ich da einfach, ja, mir wird geholfen, mein Tier und das, was da getan wird, zu verstehen. Aber und wenn ich das beim Ernährungsberater auch tue, dann glaube ich, ist das doch eine gute Sache.
Aber der Titel selbst ist rechtlich geschützt. Also es kann sich nicht jeder Ernährungsberater nennen. Ich kann jetzt nachher nicht aus dem Tierheim gehen und beschließen, ha, ich, Volker Dohr, bin jetzt Hundeernährungsberater. Weil ich hatte eine halbstündige Schulung mit Lukas vom Tierheim und...
Also soweit ich weiß, ist Ernährungsberater kein geschützter Beruf und kann letztendlich eigentlich jeder sich Ernährungsberater nennen. Es gibt ja auch verschiedene Stufen. Also als ich zum Beispiel rausgesucht habe, wo ich diese Fortbildung mache, habe ich selbst ganz viele verschiedene Anbieter gefunden. Mhm. Von eben 3 Wochenendseminaren oder bis zu eben 4 Jahren Ausbildung. Entsprechend waren natürlich auch die Kostenrahmen unterschiedlich und auch die Inhalte. Und da muss man sich halt so ein bisschen festlegen. Also letztendlich, wenn man sich jetzt meint, ich habe mein Abschlusszertifikat, da steht drauf, was, wo ich das gemacht habe und so weiter, dann kann ich das nehmen, kann googeln, kann mir angucken, was finde ich denn da, und dann weiß im Endeffekt jeder und auch ein Laie, was ich kann und was ich nicht kann.
Ja.
Und wenn ich mehr rede, als da draufsteht, dann würde ich mir nicht glauben.
Gut, das ist ja schon mal ein Punkt, da kann ich es ja schon mal erkennen. Dann gucke ich mir die Webseite von dem oder der Person an und sage, okay, gut, ich schaue mal, was ist das für eine Ausbildung, die du da genossen hat. Und da kann ich ja dann sagen, okay, das und das finde ich fundiert und bei dem und dem...
Bin ich vorsichtig.
So, jetzt haben wir noch zum Schluss die Kleintiere.
Ja.
Jemand im Zooladen steht vor mir und kauft gerade seinen Hasis eine wundervolle Packung Trockenfutter. Warum macht dich das nach Abschluss dieses Lehrgangs?
Das macht mich schon als Abschluss des Tierpflegers stinksauer, weil er, wenn er Hasen zu Hause hat, hat er ja eh schon...
Also ein Achtige.
Wirklich, Volker, du musst es lernen, Terminchen. Ja, also bei Hasen drehen wir schon durch. Weil wer einen Hasen in Deutschland zu Hause hat, der macht sich strafbar. Der hat doch ganz andere Probleme. Da will ich mich gar nicht auf die Ernährung einlassen. Trockenfutter. Naja, Trockenfutter ist ja auch wieder ein komischer Begriff eigentlich. Was macht ein Trockenfutter aus? Ein Hundetrockenfutter ist erstmal einfach ein Futter mit weniger als 12% Wasseranteil oder 14% sind es. Ist jetzt erstmal ziemlich langweilig. Bei einem Kaninchen gibt es Trockenfutter von irgendwelchen sehr günstigen Marken oder von mir aus auch von teuren Marken, wo ein wahnsinnig hoher Getreideanteil drin ist, wo lauter Zeug drin ist, was so bei einem Kaninchen einfach nicht auf dem Ernährungsplan sein sollte, dann schüttel ich da mit dem Kopf oder finde es nicht so cool. Und es ist dann auch nichts, was wir im Tierheim verfüttern. Grundsätzlich beim Kaninchen oder auch beim Meerschweinchen viel Kräuter, viel getrocknetes Heu, viel getrocknete Kräuter, alles Mögliche an irgendwelchen Gemüsesorten, die angefüttert sind, darauf achten, dass es nicht besonders viel Wassergehalt hat und nicht besonders viel Zuckergehalt. Also die typische Karotte hat eigentlich beim Kaninchen nicht viel verloren, genauso wie die rote Paprika, das ist eigentlich viel zu zuckerhaltig. Das füttere ich mal so zwischendurch. Stattdessen ist ganz wundervoll, wir haben so Grünfutterkisten für unsere Kaninchen und Meerschweinchen und anderen Kleintiere. Und da kommt dann jede Woche wirklich bündelweise Petersilie, Selleriekraut, Karottenkraut, Oregano, Minze, was auch immer. Ne? Also einmal querbeet durch den ganzen Kräutergarten. Und das ist viel besser. Ich bin ja selbst neidisch. Jeden Morgen, wenn ich das raushole, würde ich selbst gerne reinbeißen und mir einen Joghurt draus machen oder so.
Der hat mehr Gewürze als ich beim...
Genau, absolut, absolut. Und das ist auch das, was die hier bei uns alles bekommen.
Also diese Pellets kann man dann wirklich liegen lassen.
Naja, gut, wir füttern tatsächlich auch Heukopf-Pellets. Also das ist halt dann einfach ein Pellet nur aus Heu.
Heu. Okay, das geht aber so.
Das ist okay.
Das, was einem im Zooladen als Nahrung angeboten wird, da gibt es ja auch mittlerweile...
Da gibt es auch gute Sachen. Da gibt es absolut gute Sachen. Man muss halt da echt immer drauf achten. Ne? Getreide und viel Stärke hat in einem Kaninchen nichts verloren.
Cool.
Und ganz oft ist es so, dass wenn wir Abgabetiere bekommen oder sichergestellte Tiere, die eben ein Leben lang nur mit Trockenfutter ernährt wurden, dann haben die einerseits massive Probleme mit den Zähnen. Weil beim Kaninchen, Meerschweinchen sind die Zähne ja lebenslang wachsen. Die müssen ja abgenagt werden über Hölzchen und sonst was. Wenn die nur Trockenfutter bekommen, ist super weich. Ne, so ein, wenn ich mal auf dem Weizenkorn rumgekaut habe, das mache ich ja ganz leicht platt. Und das Zweite ist, ich habe ja total die Fehlbesiedelung an Darmbakterien im Darm. Also die haben oft einen wahnsinnigen Überschuss an irgendwelche Hefen, Hefepilzen im Darm und dann müssen die meistens von uns erstmal gegen diese Hefepilze behandelt werden, um im Nachgang dann ordentlich an Futter gewöhnt zu werden. Das heißt also, jedes Kaninchen, was bei uns ankommt, macht auch erstmal eine Futterumstellung um und lernt erstmal kennen, was hier wichtig ist und worauf wir auch achten müssen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt auch da. Wir wiegen die Kaninchen ständig, wir achten super genau drauf, wie der Gewichtszustand von denen ist und was die eben auch da dann als Zusätzen irgendwie bekommen.
Kommen viele fehlernährt an?
Kaninchen ganz viele, ja, absolut.
Und bei Katzen und Hunden, so overall, wenn man sich das mal anschaut?
Ich würde sagen, bei Katzen und Hunden merkt man es einfach nicht ganz so klassisch. Ne? Ein Hund, eine Katze, die haben keine lebenslang wachsenden Zähne, wo man das dann direkt sieht. Was wir natürlich trotzdem oft haben, sind einfach super übergewichtige Tiere, gerade bei den Katzen. Übergewicht für eine Katze ist echt ein Thema und wirklich gesundheitsschädlich. Und wir haben gerade in letzter Zeit wirklich viele, wirklich stark übergewichtige Katzen, die dann wirklich über 10 Kilo haben. Wenn ich mir überlege, dass so eine normale europäische Kurzhaar irgendwie so zwischen 4 und 6 Kilo im Normalfall rumtickelt und dann habe ich eine plus 10 Kilo Katze, das ist schon richtig krass.
Wie kommt das? Also ich meine, ich kenne das nur von Hunden, da hast du dann also den Klassiker, die liebe Omi, die dem Hund ja immer nur ein Leckerli und noch ein Leckerli und noch ein Leckerli und dann biegt der Labi auf einmal
4 Kilo. So letztendlich. Ich hatte jetzt die Tage erst ein Telefonat mit einer Vorbesitzerin von einem Kater. Den Kater haben wir jetzt ein neues Zuhause vermittelt. Der war, hatte 10,6 Kilo, also wirklich ein Wonneproppen, ein Kater, sage ich mal. Zwei Kater eigentlich, genau. Und dann habe ich gemeint, ne, ist jetzt vermittelt, aber hat jetzt seinen Diätplan im neuen Zuhause und wird da begleitet, dass der eben langsam abnimmt. Ne, muss man auch schön langsam machen, weil der hat ja schon stark Übergewicht gehabt. Oh ja, das wusste ich auch. Ah, ich musste halt die ganze Zeit was machen müssen, aber ich hatte so wenig Zeit für den und dann habe ich ihm halt was zu essen hingestellt. Ja, und so passiert das halt dann ganz schnell, ne? Wenn ich dann, im Moment muss ich mir selbst manchmal, ne, wenn mal schlechtes Wetter ist und meine Hunde haben den ganzen Tag geschlafen, dann denke ich auch so, ja, dann machen wir jetzt nochmal ein Suchspiel im Teppich und beschäftige die damit. Ja, aber eigentlich schiebe ich ja mal einem Futter in die Hunde rein. Jetzt achte ich halt im Alltag bei meinen Hunden drauf und weiß das und sehe, wenn die Grenze erreicht ist und meine Hunde wieder vielleicht ein bisschen sich zügeln müssen oder ich meine Hunde zügeln muss.
Also aufpassen mit Leckerlis.
Ja.
Beim Training, klar, wichtig und so weiter, aber
bei allem, ne, wir haben es ganz oft, dass auch Leute standardmäßig das Trockenfutter bei den Katzen oder auch bei den Hunden sogar stehen haben.
Ja.
Warum? Ich kann meinem Hund doch einfach oder meiner Katze doch einfach zu geregelten Zeiten ihre kleinen Portionen geben und überwachen, wie viel die füttern. Und so bei den Katzen bin ich Fan vom Nassfutter. Das Trockenfutter ist trotzdem nicht zu verachten, was irgendwie Zahnabrieb angeht und sowas, ne? Dass einfach die Zähne schön sauber sind und die nicht so viel Zahnstein bekommen. Sag ich immer, Nassfutter durch die Wohnung pfeffern, sau eklig. Trockenfutter, die kleinen Brocken durch die Wohnung pfeffern, die Katze rennt hinterher, total super. Man hat Sportprogramm und füttern in einem. So. Und wenn ich dann mir einfach ein gutes Trockenfutter kaufe, habe ich einen großen Sack für relativ wenig Geld im Vergleich dazu, was ich für Leckerchen ausgeben würde, die meistens irgendwie Zucker oder sonst einen Scheiß.
Ja, kann man ja auch beim Hund machen.
Also kann man auch beim Hund
regelmäßig, dass die einfach so ein bisschen Pferdetrockenfutter hat man immer dabei, wenn man draußen ist und dann, wenn man irgendwie, es ist diese Leckerli-Industrie ist auch manchmal ganz komisch, weil wir hatten es ja vorhin schon davon, aber auch da gibt es ja mittlerweile tausende
Unfassbar.
Ja. Also es ist echt.
Ja, und auch immer die Frage, was so dann sinnvoll und wichtig ist. Ne?
Ja.
Als kleinen Punkt, der irgendwie zu dem Ganzen noch mit reingehört, Trinkbrunnen für Katzen. Es gibt Trinkbrunnen für Katzen und Trinkbrunnen für Katzen haben eine absolute Berechtigung.
Okay.
Eine Katze trinkt durch Erinnerung und wenn eine Katze den ganzen Tag nicht an Wasser vorbeiläuft, dann ist es für die Katze super schwer, genug zu trinken. Und ganz oft gibt es Leute, die sagen, meine Katze trinkt nicht genug. Wenn ich einen Trinkbrunnen habe, kluckert er ja, die Katze läuft vorbei, hört das Kluckern, denkt sich, cool, was zu trinken, trinke ich und mag das bewegte Wasser. Heißt also, wir haben gerade für unsere alten Seniorenkatzen oder für nierenkranke Katzen, wo wir eben auf das Wasser achten müssen, die haben bei uns immer Trinkbrunnen drin.
Okay.
Und wir sind absolute Fans von Trinkbrunnen, einfach um unsere Katzen direkt dazu zu bewegen. Und wenn jemand seiner Katze was Gutes tun will, dann kauft er einen Trinkbrunnen.
Ich habe letzte Woche gelernt, es gibt Anti-Schlingnäpfe für Hunde. Wir haben unsere angefangen, jetzt ohne Mauli zu füttern nach 2 Jahren.
Ja.
Na, geschlungen wie ein Schwein und schwuppdiwupp ist es wieder auf dem Balkon gelandet oder auch mal im Wohnzimmer. Das hat er dann natürlich nochmal gefressen. Und jetzt haben wir schwuppdiwupp mal Anti-Schlingnapf gekauft. Das sieht aus wie so ein normaler Napf und da sind so ganz viele Hindernisse drin. Und da muss er jetzt richtig um sein Futter arbeiten. Das kratzt ihn total an, aber
Ja, aber man lastet seine Tiere damit ja automatisch ein Stück weit aus.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel in den Katzenhäusern für unsere Katzen auch das Trockenfutter immer nur in so Futterspielzeugen. Ja. Also wenn die Katzen bei uns Trockenfutter haben wollen, dann müssen sie sich immer das erarbeiten bei uns und ein bisschen was tun für. Ist einfach, wir machen was gegen Langeweile für die Katzen im Tierheim und die müssen ein bisschen was tun für Futter und aber auch gerade so diese Moppelchen sitzen dann nicht da am vollen Druck und schaufeln den komplett rein. Sondern irgendwann wird denen langweilig, weil die müssen jeden Brocken einzeln rausholen, dann hören die auch mal auf.
Und ab wann kann man jetzt Termine bei dir ausmachen?
Ah,
ich wünsche mir eine Ernährungsberatung. Denkst du, du machst damit irgendwas außerhalb oder?
Weiß ich nicht, an dem Punkt bin ich noch nicht, glaube ich. Also wenn, dann will ich mich damit die auch wirklich sicher fühlen und finde es gerade super praktisch, dass ich ganz viel im Tierheim einfach umsetzen und lernen kann. Und jedes Mal selbst aber die Möglichkeit habe, mir das nochmal nachzulesen und nochmal nachzugucken und nochmal denen zu fragen. Vielleicht auch irgendwann mal so. Mal gucken. Die Zukunft wird sich zeigen.
Da haben wir heute viel über Ernährung gelernt.
Ja.
Woran man gute Ernährungsberater erkennt, woran man gute Ernährung erkennt, wie Tiere in Tierheimen ernährt werden.
Ja.
Ja,
dann danke ich dir.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Bis
zum nächsten Mal.
Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.